Ich freue mich, dass wir heute die neue Predigtreihe starten. Neues Jahr, neue Predigtreihe. Wir haben sie überschrieben mit dem Titel Gottes Kardiologie. Das ist ein bisschen schwieriger als sonst, ein Fremdwort, aber wir haben gedacht, das passt irgendwie ganz gut. Vielleicht hast du schon mal Herzprobleme gehabt und dann bist du hoffentlich, wenn es ernst war, zum Kardiologen gegangen, zum Arzt des Herzens. Und der hat dann vielleicht Untersuchungen gemacht, irgendwie, keine Ahnung, was der macht, EKG und Ultraschall und andere Sachen, um herauszufinden, was du denn hast, um eine möglichst exakte Diagnose zu stellen. Und das ist gut, dass wir gute Ärzte haben, die gute Diagnosen stellen, und die Diagnosen sind wichtig, damit man dann dieses Herzproblem, was vielleicht da ist, behandeln kann. Irgendwie mit Medizin, ja, mit Mittelchen, die man nimmt, schluckt, oder eventuell sogar mit einer Operation, damit dieses Herz wieder gesund ist und normal funktioniert. In dieser Predigtreihe Gottes Kardiologie, da gehen wir bei Gott selbst in die Sprechstunde. Er ist unser Kardiologe, er ist der Arzt unseres Herzens, und er ist der beste Kardiologe. Da gibt's jetzt keinen anderen, der genauso ist wie er. Er ist auch, ich behaupte mal, der einzige Kardiologe, der unser Herz wirklich diagnostizieren kann und der auch wirklich unser Herz heilen kann. Er ist der beste Arzt für unser Herz. Und mein Wunsch und mein Gebet für die Wochen, die jetzt vor uns liegen, ist, dass wir unsere Herzen ganz weit aufmachen und dass wir sagen, ja Gott, ich gehe zu dir. Ich möchte offen sein vor dir, schau in mein Herz, komm und erforsche mein Herz, was ist denn da? Und dass wir Gott zutrauen, dass er eine gute Diagnose treffen kann und dass er exakt bestimmen kann, ja, sind wir gesund oder sind wir ein bisschen kränklich mit unserem Herzen unterwegs? Und nach der Diagnose kommt dann aber auch ja die Heilung, dann kommt auch das, was er geben kann, da wo er mit seiner Kraft kommt, mit seiner Liebe kommt, mit seiner Wahrheit kommt, um uns zu befreien, unser Herz zu erneuern. Aber ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir ihm die Erlaubnis dafür geben, dass wir sagen, okay, ja, ich bin bereit dazu, genauso wie wir hier irgendwie zum Arzt gehen und Termin machen und dann erscheinen wir da und dann sind wir da im Sprechzimmer und dann hören wir auch, was er zu sagen hat. So ist es, glaube ich, notwendig, wenn wir zu Gott als unserem Kardiologen gehen, dass wir ihm die Erlaubnis geben, dass er reden darf und dass wir ihm die Erlaubnis geben, dass er auch handeln darf. Sonst gehst du Woche für Woche in den Gottesdienst und da sind Predigten zum Thema Herz, schön und gut und es kann an dir vorbeirauschen und du kannst überhaupt nichts davon mitnehmen, wenn du die Entscheidung dafür triffst. Wenn du die Entscheidung triffst, dass Gott reden darf und dass er dein Herz verändern darf, dann passiert etwas Gutes. Und ich möchte dafür beten, gerade jetzt an dieser Stelle, dass wir unsere Herzen weit aufmachen und dass Gott wirken darf und handeln darf, so wie er möchte. Und wenn das auch dein Gebet ist, dann bete im Herzen mit und sag, jawohl, so soll's sein, ich möchte mein Herz für Gott und sein Reden öffnen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns kennst durch und durch. Danke, dass du uns gemacht hast, du bist der Schöpfer unseres Lebens, innerlich und äußerlich. Und ich danke dir, dass du voller Liebe bist für uns. Danke, dass dein Herz für uns schlägt. Und ich danke dir, dass du ja diese Kunst beherrschst, unser Herz zu diagnostizieren und nicht nur das, sondern auch zu heilen und zu erneuern. Und ich bete, dass du das bei unseren Herzen tust. Wir wollen dir erlauben, dass du in unsere Herzen hineinwirken darfst, heute, aber auch in den ganzen nächsten Wochen. Das, was nötig ist, dass unsere Herzen gesund sind, dass wir auf einer guten Spur unterwegs sind, das soll passieren dürfen, weil wir wollen für dich leben, dir zur Ehre, und wir erwarten, dass du, nur du, unsere Herzen erneuern kannst. Und wir brauchen das immer und immer wieder. So bete ich um deinen Segen, um deine Gegenwart, um dein Reden und Handeln, auch an diesem Morgen. Amen. Amen. Ich möchte mit uns einen Vers anschauen, fast ist es auch der einzige Vers, den wir heute betrachten. Und den möchte ich über die ganze Predigtreihe drüber stellen, weil der ist so wichtig und so prägnant, dass es uns gut tut, da etwas näher einzusteigen. Aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Vielleicht ist es zuerst einmal interessant, sich zu fragen, ja, was meinen wir eigentlich damit, wenn wir von Herz reden? So im umgangssprachlichen Bereich, hier in unserer Kultur, da ist es irgendwie gar nicht so schwer. Also wenn wir von Herz reden, dann haben wir meistens, finde ich, das wirkliche Herz vor Augen. Das Herz, was im Körper ist, dieses Organ, dieser Muskel, der durch Kontraktion das Blut mit allen Teilchen und Sauerstoffpartikeln durch den Körper bewegt, damit wir leben können. Und von daher ist es ein zentrales Ding in unserem Körper. Damit wir überhaupt funktionieren können, ist das Herz so wichtig. Deswegen spricht man auch umgangssprachlich davon, dass etwas das Herz einer Sache ist. Das ist dann das Wichtigste, das ist das Zentrum. Das ist dann wirklich wie so eine Schaltzentrale für was auch immer, ja, im technischen Bereich oder wo auch immer. Das Herz einer Sache, das ist das, worauf es eigentlich ankommt, wo alles heraus sich entwickelt und entsteht. Wir kennen das aber auch so im übertragenen Sinn, dass man manchmal davon spricht, dass Menschen ein großes Herz haben oder dass jemand viel Herz hat. Und da meinen wir, das sind Leute, ja, die haben irgendwie viel Mitgefühl, die fühlen mit anderen mit und setzen das in die Tat um. Also das spricht ganz viel von Gefühlen, die im Herzen verankert sind. Und das ist hauptsächlich so unsere Assoziation in unserer Kultur mit Herz. Herz ist Gefühl, ne? Deswegen auch immer bei Verliebten und so immer dieses Herz, ne? So was da ist, weil da einfach die Gefühle mitschwingen. Von der Bibel her betrachtet, im hebräischen Denken ist Herz mehr als unser Verständnis. Also nicht nur Gefühle, Gefühle sind auch drin im Herzen, aber vom hebräischen Verständnis, wenn man den Menschen betrachtet, dann gibt es den Mensch, der äußerlich erscheint in Form des Körpers, also ihr seid jetzt alle vor mir, ich bin vor euch und man kann das anschauen, das was äußerlich alles ist und das ist das eine, der Körper, aber dann gibt es auch den inneren Menschen, all das, was wir nicht sehen, was aber auch da ist und wie wir ticken und funktionieren. Und das ist das Herz des Menschen. Und das hat was mit Gefühlen zu tun, ja, aber auch mit dem Verstand, mit unserem ganzen Denken. Das hat was zu tun mit unserem Willen, dass wir uns entscheiden können, in die Richtung zu gehen oder in die Richtung zu gehen. Das hat mit unserem Charakter zu tun, wie wir geprägt sind. Das ist unsere gesamte Innenwelt. Und das ist biblisch gesehen das Herz. Okay, und damit wollen wir uns beschäftigen, heute und in dieser Predigtreihe, mit dieser ganzen Innenwelt unseres Menschseins, unsere Persönlichkeit, alles, was uns da ausmacht. Und der Sprücheschreiber hier, er sagt, denn in dem Herzen entspringt die Quelle des Lebens. Das heißt, auch er sieht das Herz als zentral an. Dieses Innenleben, sagt er, ist so zentral, dass wir darauf Acht geben müssen. Und das ist die Schaltzentrale. Nicht so sehr der Körper, da sehen wir irgendwie, was aus dem Herzen herauskommt und was wir umsetzen und was wir tun, aber es kommt eigentlich auf das Innenleben an. Und der Fokus ist auf diese Entscheidungszentrale in unserem inneren Leben gerichtet. Wenn jetzt hier steht in unserem Bibelvers, denn in unserem Herzen entspringt die Quelle des Lebens, dann denkst du vielleicht irgendwie, ja, ist das überhaupt biblisch? Ist Gott nicht die Quelle des Lebens? Da kann man ja schon mal in Schwierigkeiten kommen, wenn man so mehrere Bibelverse hat, die ähnliche Sachen aussagen. Ja klar, Gott ist die Quelle des Lebens, ne? So, da widerspricht hoffentlich auch keiner. Von ihm kommt alles Leben. Alles Leben, was wir sehen, alles materielle Leben, aber auch das geistliche Leben, das kommt von ihm. Und das steht hier gar nicht zur Diskussion. Hier ist jetzt ein ganz anderer Kontext. Hier wird jetzt der Mensch angeschaut. Wie tickt der Mensch? Wie funktioniert der Mensch? Und da wird gesagt, aus diesem Herz kommt für den Menschen, kommt das, was den Menschen steuert. Das Leben für den Menschen kommt aus diesem Herz, aus diesem inneren Leben. In dieser inneren Zentrale entscheidet sich, wie sein Leben funktioniert. Und somit ist das Herz für den einzelnen Menschen die Quelle des Lebens, obwohl Gott natürlich die Quelle des Lebens überhaupt ist. Nur, dass ihr da nicht irgendwie verwirrt seid. Die Richtung deines Lebens entscheidet sich also in deinem Inneren. Die Richtung deines Lebens entscheidet sich in deinem Inneren, in dir selbst. Ist ja mal interessant, ne? Also die Richtung deines Lebens ist nicht irgendwie fremdgesteuert, so dass auch Gott irgendwie jetzt dich irgendwie steuert, obwohl du es nicht willst und jetzt musst du das machen. So funktioniert es nicht, sondern hier wird davon gesprochen, dass das Herz diese Zentrale ist, die uns steuert. Und es sind nicht die anderen Menschen um uns herum, die vielleicht manchmal nett sind und manchmal nicht so nett sind. Manchmal bauen die uns auf und machen uns stark und manchmal ziehen die uns runter und dann sagen wir ganz schnell, ja, aber ich bin ja so, weil die Menschen so sind um mich herum. Die waren halt nicht nett zu mir und die haben mich verletzt und so und deswegen bin ich so, wie ich bin und muss auch mich so entscheiden, wie ich mich jetzt entscheide. Das ist nur zum Teil richtig, sondern hier wird der Fokus gelegt, nein, dein Herz entscheidet deinen Weg. Nicht die anderen Menschen, nicht das Drumherum, nicht die Umstände des Lebens, sondern dein Herz. Ist wichtig, ist ganz wichtig. Das heißt, du kannst Verantwortung nicht wegschieben von deinem Leben und sagen, Mensch, mir geht's so dreckig und es funktioniert alles nicht, weil alles andere so mies ist. Sondern in deinem Herzen kannst du dich entscheiden. Du kannst steuern. Du kannst gucken, wie gehst du mit deinem Herzen um? Und in welche Richtung bewegst du dich denn dann? Da traut Gott uns ganz viel zu. Er nimmt diese Verantwortung da nicht weg. Die Ausrichtung deines Herzens bestimmt deinen Weg. Die Ausrichtung deines Herzens bestimmt deinen Weg. Und dann kannst du die Frage anschließen, ja, wie ist denn mein Herz ausgerichtet? Worauf ist mein Herz konzentriert? In welche Richtung bewege ich mich denn von meinem Inneren? Und dann schreibt er hier, mehr als alles andere bewahre dieses Herz wegen dieser immens großen Wichtigkeit des inneren Lebens. Dieses innere Leben soll bewahrt sein, mehr als alles andere. Und ich habe mich gefragt, ja, was ist denn dieses alles andere, was wir vielleicht auch bewahren mit unserem Menschsein und wo vielleicht auch ein ganz starker Fokus darauf ist in unserem Leben, in unserem Alltagsleben. Ich habe letztens gelesen, dass diese Sicherheitsbranche total boomt. Ja, ihr kriegt das auch mit in Medien und so, viel Angstmacherei und so Sachen, die auch nicht gut laufen. Und diese Geschichte, dass alle Leute Angst haben, auch vor Einbrüchen, ne, weil die so zugenommen haben, bringt dieser Sicherheitsbranche einen enormen Auftrieb. Milliarden Umsätze werden da gemacht. Und da versucht man, sein Haus und Heim zu bewahren, zu beschützen, indem man andere Schlösser einbaut, andere Fenster einbaut, irgendwie Bewegungsmelder im Garten einbaut und dann solche Stadionlampen, die dann hell erleuchten alles, wenn irgendwie ein Vogel da durchfliegt und so. Und dann hat man so Kameras, ne, die dann automatisch aufs Smartphone übertragen. Man sieht alles, was da passiert und so. Die Leute haben Angst und sie haben Angst vor Verlust und sie wollen ihr Haus und Heim bewahren. Und das mag auch zum Teil okay sein. Ganz viel wird aber darauf Energie und Kapazitäten verwendet, dass man sein Haus sicher macht. Grundsätzlich kann man auch sagen, dass Leute ganz viel Fokus darauf haben, dass ihr Besitz sicher sein soll, ihr Geld. Man versichert alle Sachen, ja, und man fragt sich, was kann ich noch versichern, was muss ich versichern? Und nichts gegen Versicherung, ja, zum Teil ist das durchaus sinnvoll. Man will die besten Versicherungen haben. Man hat Angst, dass wir Sachen verlieren.
Man will Dinge bewahren. Was will man vielleicht noch bewahren? Ich glaube, wir wollen alle bewahren unsere guten Beziehungen. Wir wollen Familie bewahren. Wir wollen Freundschaften bewahren. Deswegen pflegen wir sie. Wir machen Termine. Wir kommunizieren miteinander. Man macht sich Geschenke. Man trifft sich. Man organisiert irgendwelche schönen Events. Die Geburtstage feiert man zusammen. Wie auch immer. Man will etwas bewahren. Und an dem Punkt ist es gut, ja? Und richtig, dass man etwas bewahrt. Ganz viel Aufmerksamkeit legen wir auf diese Bewahrung der Beziehungen. Vielleicht wollen wir aber auch unser eigenes Ansehen bewahren. Ja, wir denken, okay, ich habe einen guten Ruf, den ich irgendwie schützen muss und ich will, dass die Leute so und so ein Bild von mir haben und ich lege ganz viel Energie da rein, dass die Leute so mich in Erinnerung behalten und ich streng mich irgendwie an. Da darf bloß nichts dazwischen kommen. Ich muss irgendwie den Schein wahren oder was auch immer. Die Leute sollen so von mir denken. Das ist anstrengend, sehr anstrengend. Du kannst dir überlegen, was du vielleicht noch alles bewahren willst in deinem Leben. Und wo diese Angst dich treibt, du könntest irgendetwas verlieren und deswegen musst du dagegen angehen und du musst es schützen und bewahren. Und manche Sachen sind legitim und manche Sachen sind total überdreht und ganz komisch. Und wenn du das Ganze zusammennimmst, diese ganzen Bewahrungsstrategien, diese Schutzmechanismen und das mal irgendwie versuchst zu wiegen, wie auf so einer großen Waage, wie viel Zeit und Energie da reingeht und jetzt im Vergleich dazu dich fragst, wie viel Energie und wie viel Kraft und wie viel Fokus geht in die Bewahrung meines Herzens, meines inneren Lebens, dann kann das dazu führen, dass du sagst, oh, inneres Leben, Fragezeichen, Bewahrung meines Herzens, habe ich gar nicht im Terminkalender stehen. 1000 andere Treffen, ja, mit dem Versicherungsmakler und mit der Bank und mit dem Sicherheitsmenschen und die Treffen in den Beziehungen, die man hat. Alles wird gepflegt, alles wird gemacht und getan. Aber was ist Bewahrung des Herzens? Wie sehr liegt dort der Fokus? Weil das Wort Gottes sagt uns hier an dieser Stelle, mehr als alles andere bewahre dein Herz. Mehr als alles andere. Spüre dem doch mal für dich nach. Und das kannst du sicherlich irgendwie gewichten. Ja? Wie oft checken wir den Zustand unserer Social-Media-Accounts nach irgendwelchen Likes oder was auch immer, oder unser Bankkonto, was sich da irgendwie tut und bewegt und wie oft checken wir den Zustand unseres Herzens? Kriegen wir überhaupt mit, wenn sich in unserem Herzen etwas Negatives einnistet, was nicht gut ist? Spüren wir das sofort? Kriegen wir das mit? Oder sind wir so weit weg davon, dass es vielleicht irgendwann rauskommt, aber es hat schon 2 Jahre vorher angefangen? Mehr als alles andere behüte dein Herz. Und warum noch einmal? Weil es der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens ist. Weil da sich alles entscheidet. Die Richtung wird hier bestimmt, in die wir gehen. Und das hat ganz konkrete Auswirkungen in allen möglichen Lebenssituationen. Im Herzen entscheidet sich, ob du eine Person, ob du auf eine Person liebevoll reagierst oder ablehnend reagierst. Das kann so oder so sein. Die Person kann freundlich oder auch nicht freundlich sein. Das ist eigentlich unabhängig von der Person. Es ist eine Frage deines Herzens. Was machst du damit? Wie gehst du mit Menschen um? In deinem Herzen entscheidet sich, ob du geizig bist oder großzügig. Hat nichts damit zu tun, wie viel Geld du hast. Das ist eine Frage des Herzens. In deinem Herzen entscheidet sich, ob du Ehebruch begehst oder in deine Ehe investierst. Ist keine Frage, wer jetzt der Schönste oder die Schönste ist oder so, sondern es ist eine Frage des Herzens. In deinem Herzen entscheidet sich, ob du Groll und Rache hegst oder ob du vergibst und frei lässt. Ist immer die Frage, was macht das in mir und in welche Richtung geht mein Herz? Aus unserem Herzen kann entweder Leben und Segen hervorquellen für mich, für andere, in der Beziehung zu Gott. Oder es kann auch Böses hervorbringen aus meinem Herzen. Und das wird dann sichtbar in meinem Leben oder in meinem Umfeld oder wo auch immer, wird sichtbar, was in meinem Herzen ist. Merkst du schon, dass du im Sprechzimmer bist, beim Kardiologen? Dass du da sitzt und dass er so langsam anfängt, irgendwie den Spiegel vorzuhalten und sagt, hier, willst du nicht auch mal einen Blick auf dein Herz werfen? Hier, gerade mal Ultraschall oder was auch immer für Geräte, die da haben. Und du siehst, aha, guck mal, da sind ja ein paar dunkle Schatten irgendwie da und hier irgendwas verkalkt und so. Funktioniert vielleicht nicht mehr ganz so gut. Es ist gut, in diesem Sprechzimmer zu sein. Also ich bin nicht gerne beim Arzt, aber auch ich gehe jetzt auch nicht so ungerne da. Aber es ist immer so ein bisschen komisch, man weiß ja nie, was kommt. Ne? So. Vielleicht bist du ungerne auch beim Arzt im Sprechzimmer. Und auch im Sprechzimmer bei Gott zu sein, das fühlt sich ja nicht immer erstmal super an. Man denkt da manchmal, ja, ich fühle mich ertappt oder so. Und trotzdem ist es hilfreich, beim Arzt im Sprechzimmer zu sein und festzustellen, okay, da ist jemand, der mich liebt, da ist jemand, der mich kennt, da ist jemand, bei dem ich sein darf, wie ich bin und der meint es gut mit mir. Und wenn er Punkte antippt in meinem Leben, dann ist das nicht, um mich irgendwie runterzudrücken, sondern um es aufzudecken, damit er handeln kann, damit es besser wird, damit er mich heilen kann und er mich erneuern kann. Deswegen geh nicht aus dem Sprechzimmer raus, inhaltlich. Wenn du berührt bist und wenn es schmerzvoll ist, verabschiede dich nicht, sondern bleib drin. Es ist letztendlich Gottes Sprechzimmer, wo er an uns handeln möchte. Und da sind wir immer gut aufgehoben. Wovor müssen wir unser Herz bewahren? Ich glaube, da gibt es ganz viele Punkte, die man da anführen kann. Ich möchte ein paar Punkte durchgehen. Ich glaube, wir müssen unser Herz bewahren davor, dass es resigniert, dass sich irgendwie Frust aufbaut, dass Enttäuschungen sich fest beißt in unserem Herzen. Und wir alle, wir kennen Enttäuschungen, aber es gibt auch enttäuschte Menschen, die, ich sag mal, steht auf deren Stirn steht Enttäuschung. Ja? Ich bin enttäuscht. So verhalten die sich immer, weil die diese Enttäuschung, die sie erfahren haben, so tief in ihr Herz gelassen haben. Und dann gibt's andere, die sind vielleicht mindestens genauso enttäuscht worden im Leben. Und da siehst du das nicht auf der Stirn. So, die verhalten sich anders. Warum? Weil die an dieser Stelle ihr Herz bewahrt haben. Enttäuschung, Resignation, Groll, Hass, all das kann sich in unser Herz einnisten. Ich glaube, wir müssen unser Herz davor bewahren, vor diesem Minderwertigkeitsdenken. So dass wir immer denken, ja, ich bin nichts, ich kann nichts, eigentlich mache ich auch nur Fehler und keiner traut mir was zu und Gott traut mir auch nichts zu. Und dass wir uns immer so klein halten, auch das hat was mit dem Herzen zu tun. Auf der anderen Seite auch Stolz, dass wir denken, ich bin's, ja, und alle anderen, die sind so kleiner und weniger wichtig, aber ich bin der es drauf hat. Wir müssen unser Herz bewahren vor Unreinheit, vor sündigen Gedanken und Verstrickungen. Auch das will sich einnisten in unser Herz. Das will von uns Besitz ergreifen. Wir müssen unser Herz bewahren vor Unglauben. Da, wo wir Gott Dinge nicht zutrauen oder nicht mehr zutrauen, weil wir vielleicht enttäuscht worden sind und deswegen glauben wir jetzt nicht mehr. Das ist eine Sache von unserem Herzen. Wir müssen unser Herz bewahren vor Autonomie denken und handeln. Was meine ich damit? Dass wir denken, ich schaff's alleine und ich bin stark genug und ich brauche auch keinen, der mir hilft. Das ist eigentlich genau das, was Gott nicht will, sondern Gott hat uns geschaffen, dass wir aus ihm heraus leben, dass wir mit ihm leben, dass wir aus Abhängigkeit von ihm leben. Und er möchte nicht, dass wir allein unterwegs sind. Wir können vieles alleine machen, aber das ist auch nicht immer gut. Und da, wo der Mensch sich ganz loslöst von Gott und auch da, wo Gesellschaften sich ganz loslösen von Gott und keinen Bezug mehr haben zu dieser höheren Macht und zu diesem Schöpfer, da fühlt sich das für die Menschen erstmal toll an, dass man denkt, hey, wir können was und wir können was schaffen, wir sind leistungsorientiert und wir können was bewegen und so. Aber letztendlich geht es ganz nach unten und geht es den Bach runter. Und sie erkennen dann wie beim Turmbau zu Babel, ja, letztendlich können wir doch nichts alleine. Besser, man erkennt diese Abhängigkeit von Gott grundsätzlich. Wir müssen unser Herz bewahren vor Vorurteilen, vor dem Richten anderer Menschen, vor Schubladendenken, dass wir da so sortiert sind, dass wir sagen, ja, die sind gut, die sind böse und hier sind die Schubladen und alles ist da sortiert. Und da ist gar keine Empathie mehr, gar keine Gefühle mehr drin für die einzelnen Menschen, weil man Festlegung getroffen hat. Wir müssen unser Herz bewahren vor Vergleichsdenken, letztendlich auch vor Unvergebenheit, da wo Menschen an uns schuldig geworden sind und wo wir das festhalten, als wäre es der größte Schatz, das den Leuten immer wieder vorzuhalten und unter die Nase zu reiben. Wir müssen lernen, loszulassen und unser Herz so zu bewahren. Da könnte man bestimmt noch ganz viele andere Punkte benennen. Vielleicht merkst du bei Punkten, die ich da aufgezählt habe, bei anderen Punkten, oh, da habe ich an der Stelle wahrscheinlich mein Herz nicht bewahrt, weil ich genau so ticke und genau an diesen Punkten macht das was mit mir. Dann möchte ich dir zusprechen, dass Gott diese Krankheit diagnostiziert, aber er hat auch ein Mittel, er hat eine Lösung dafür. Er kann auch dein Herz an diesem Punkt erneuern und befreien. Du musst nicht da bleiben, so wie du bist, sondern er ist da und er möchte dir begegnen an diesem wunden Punkt, in dieser Herzkrankheit, die du hast. Wie können wir unser Herz bewahren? Wie können wir unser Herz bewahren? Wir können unser Herz bewahren, indem wir nicht schneller sind als unser Herz. Ich gehe ja gerne wandern. Und beim Wandern ist es so, wenn man alleine läuft, dann ist alles einfach. Wenn man in einer Gruppe läuft, dann hast du immer Leute, die irgendwie schneller unterwegs sind und die langsamer unterwegs sind. Und dann wird es ein bisschen schwieriger, ne? Also wenn man jetzt mal sich vorstellt, hier der Bene, ne, so geht mit mir wandern und wen nehme ich dann jetzt noch? Ne? Also im ersten Gottesdienst hat das super geklappt. Ne? Frag mal den Moises und den Jürgen nehmen wir mal. Ne? Also Jürgen und Bene, wir gehen wandern, wir sind ein Dreierteam und ich gehe mit Jürgen, wir unterhalten uns und wir gehen schnurstracks los. Und irgendwann, da frage ich dann den Jürgen, du Jürgen, wie geht's eigentlich dem Bene? Und der Jürgen, der fragt dann, welcher Bene? Wo ist der denn? Keine Ahnung, schon lange nicht mehr gesehen. Ne? Wo ist der Bene denn? Ne? Ja, und Bene, der ist halt ein bisschen langsamer unterwegs gewesen und der ist jetzt gerade mal nicht in Sichtweite und man weiß gar nicht, ja, wie geht's ihm denn auf dieser Wanderung? Okay? Und so ist das, glaube ich, oft mit unserem Herzen. Wir gehen durch unser Leben, ja, mit dem ganzen Alltagszeug, mit dem ganzen, was uns belastet und mit den ganzen Terminen und so. Und irgendwann taucht die Frage auf, hey, und wie geht's denn deinem Herzen? Und dann sagen wir, wie ist Herz? So, ist da jemand? Ist da noch jemand? Wir sind uns gar nicht bewusst, dass wir das Herz abgehängt haben. Und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit, in der schnelllebigen Zeit, ein Grunddilemma bei dieser ganzen Thematik mit unserem Herzen, dass wir den Kontakt zu unserem eigenen Herzen verlieren. Oder dass die Gefahr da ist, dass wir den Kontakt zu unserem eigenen Herzen verlieren. Und dann sind wir zwar unterwegs, wir sind auf der Wanderung, aber wir haben keinen Kontakt mehr zu unserem inneren Menschen. Äußerlich sind wir unterwegs, äußerlich funktionieren wir, äußerlich ist alles okay, aber innerlich hat mit dem Äußerlichen überhaupt nichts mehr zu tun. Wir brauchen Zeit. Wir brauchen Zeit, um auf unser Herz zu hören. Wir müssen Zeit haben, um auch mal den Pulsschlag messen zu können, um auch mal den Blutdruck messen zu können. Innehalten. Pausieren, ruhig werden, nichts machen. Und dann ist es gar nicht schwer, das Herz wahrzunehmen. Wir hatten jetzt die Tage der Stille. Ich hoffe, dass viele von euch da waren. Das ist so ein Moment, wo man einfach mal ruhig wird und wo man nichts macht und wo man dann da ist. Und dann ist meine Erfahrung, kommt ganz schnell eine Wahrnehmung. Okay, wie bin ich denn unterwegs? Wie sieht denn mein Inneres aus? Wie ist denn mein Herz ausgerichtet? In welche Richtung bewege ich mich denn da? Und dann kannst du auch das justieren. Dann kannst du auch sagen, okay, ich merke, das ist nicht gut, ich möchte mehr in die Richtung gehen, dann kannst du etwas dagegen tun. Aber wenn du keine Pause machst, dann funktionierst du einfach, bis du irgendwann nicht mehr funktionierst. Und diese Zeiten der Ruhe, des Hinhörens, des Hinfühlens, die passieren nicht automatisch heutzutage, sondern die müssen wir selbst einplanen, die müssen wir selbst suchen und die müssen wir uns ganz bewusst nehmen. Anfang 2018, nimm deinen Terminkalender und schreibe irgendwelche Tage der Ruhe da rein, Tage der Stille, Stunden der Stille, was auch immer, damit du in Kontakt kommst oder bleibst mit deinem Herzen. Okay, das war der erste Punkt. Wie können wir unser Herz bewahren, indem wir nicht schneller sind als unser Herz? Der zweite Punkt, indem wir lernen, unsere eigenen Gefühle wahrzunehmen. Und das hängt genau zusammen. Wir können nur die Gefühle wahrnehmen, wenn wir auch Zeiten der Ruhe haben, wo wir hineinhören in diese Gefühlswelt. Und die Gefühle, die kommen und die da sind und die wir dann wahrnehmen, die möchten uns auf unser Herz hinweisen. Die signalisieren, mit dem Herzen ist alles okay, oder aber, hey, mit dem Herzen stimmt was nicht, da sind schlechte Gefühle da. Also Gefühle, die sind an sich nicht schlecht, sondern sie wollen uns wie so ein Wegweiser auf etwas aufmerksam machen. Der dritte Punkt. Wir können auf unser Herz aufpassen, indem wir aufpassen, womit wir unser Herz füttern. Unser Herz braucht Nahrung, unser Innenleben braucht Nahrung und das Herz bekommt Nahrung durch die Sinne, die wir haben in unserem Körper, ja, durch Augen, durch Ohren, was wir sehen, was wir hören, was wir aufnehmen in uns, das macht etwas mit uns. Es wäre ein Trugschluss zu glauben, dass ich nur mein Innenleben habe und da ist irgendwie heile Welt. Und außen, was ich hier in der Interaktion mit der Gesellschaft irgendwie mache, das ist eine ganz andere Geschichte. Also hier kann ich Filme gucken, die irgendwie auch ziemlich krass sind oder so. Und hier kann ich mir Sachen anhören, die schädlich sind. Und dann so tun, als ob es mit meinem Herzen nichts machen würde. Das ist Dummheit. Also die Bibel will das so sagen irgendwie. In den Sprüchen, ne? Kannst du es nachvollziehen. Das ist irgendwie, so funktionieren wir nicht. Sonst hängt alles zusammen. Und wenn wir auf unser Herz aufpassen wollen, dann müssen wir aufpassen, was lassen wir denn rein in uns? Und da auch zu sortieren und dann Filter vorzuschalten und zu machen und zu tun, damit wir das Herz bewahrt bleiben, damit das Herz bewahrt bleibt. Frag dich doch mal, womit du dich fütterst. Und vielleicht merkst du schon Auswirkungen auch auf dein Herz. Wir können unser Herz bewahren, indem wir Gott bitten, dass er unser Herz prüft. Also ganz bewusst einen Schritt auf Gott zugehen und sagen, Gott, erforsche du mich. Ich möchte mit dir in Kontakt sein. Du weißt mehr über mein Herz, als ich über mein Herz weiß. David schreibt im Psalm 139, in diesem schönen Psalm, ganz am Ende, da schreibt er, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Also sich Gott bewusst hinhalten und sagen, Gott, wenn da irgendwas ist, was nicht gut ist, dann mach mich darauf aufmerksam. Und der letzte Punkt, wie wir unser Herz bewahren können, indem wir in einer demütigen Haltung unterwegs sind. Indem wir nicht so tun, als ob all die anderen herzkrank sind, aber ich bin super fit und ich bleibe auch immer fit. Also Herzkrankheiten, die können mir nichts anhaben. Und manchmal sind wir so unterwegs, ja, dass wir denken, ja, also ich habe alles im Griff und ich bin so stark und so stabil, dass nie etwas mich umhauen könnte. Lass uns schön auf dem Boden bleiben und schön demütig sein und sagen, hey, jeder von uns kann geistige Herzkrankheiten bekommen. Deswegen lieber in Abhängigkeit von Gott leben, als sich irgendwie überheben und in eine Rolle begeben, in in der wir nicht sein sollen. Ich muss aufpassen, jeder muss aufpassen und jeder ist von der Gnade Gottes letztendlich abhängig. Hast du Herzprobleme? Vielleicht dachtest du, als du in den Gottesdienst gekommen bist, dass du keine Herzprobleme hättest. Und jetzt merkst du, oh, ich habe doch irgendwie Herzprobleme an dem einen oder anderen Punkt. Dann ist das erstmal nicht schlimm. Dann ist wichtig, dass du zu einem guten Kardiologen gehst. Und ich kenne einen guten Kardiologen. Und der hat so eine reisende Praxis. Der ist unterwegs und der ist heute hier in Bielefeld und macht hier Station. Der war schon heute Vormittag da, hat dann Pause gemacht, ist jetzt hier. 12 Uhr bis ungefähr so 14 Uhr hat er sich Zeit genommen. Und bei ihm ist es so, dass er ein großes Sprechzimmer hat und dass er so aufgestellt ist, dass er nicht nur eine Person irgendwie als Patient haben kann und die anderen müssen dann ganz lange warten, sondern er kann viele gleichzeitig behandeln, aber in höchster Qualität, weil er die ganzen unterschiedlichen Herzen kennt und für jedes Herz auch die richtige Medizin hat und die richtigen operativen Maßnahmen. Und das ist unser Vater im Himmel. Das ist Jesus Christus, das ist der Heilige Geist und er ist hier in diesem Raum. Und du bist auch da, ich bin auch da und ich glaube, dass er schon uns ruft, dass er schon an unser Herz anklopft und sagt, was kann ich für dich tun? Und dass er gerne mit uns zusammenarbeiten möchte in diesem Prozess der Herzenserneuerung. Gleich feiern wir das Abendmahl und da möchte ich dich schon jetzt so dazu einladen, wenn du merkst, ja, da sind Herzprobleme da, geistlicher Natur, dass du ganz bewusst sagst, Jesus, ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Gnade, ich brauche dein Handeln an meinem Herzen. Ich kann mein Herz selbst nicht erneuern, aber ich kann mein Herz auf dich ausrichten und ich möchte dich einladen, dass du an mir wirkst. Und wenn du dann das Abendmahl nimmst, dann sprich dieses Gebet. Mein Gott, erforsche du mein Herz. Mein Gott, erneuere du mein Herz. Heile du mein Herz. Befreie du mein Herz. Tu etwas an mir, was nur du tun kannst. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist durch deinen Heiligen Geist in unserer Mitte. Ich danke dir, dass du gut bist zu uns. Und dass du uns durch und durch kennst und du hast dieses große Paket der Liebe, was uns persönlich gilt, Herr, und du siehst unser Innerstes, du kennst uns durch und durch, Herr, und ich danke dir für dieses Angebot, was du uns machst, dass du uns erneuern möchtest, dass du uns heilen möchtest. Herr, und ich bete, dass du gerade jetzt Glauben wächst für diesen Schritt und für diesen Prozess, dass wir uns dir hingeben, dass wir dich einladen, dass du tätig werden darfst in unserem Leben. Und ich bete, dass wir deinen Reden hören und wahrnehmen und dass wir das Wirken deines Geistes in unserem Leben willkommen heißen, dass wir es zulassen, dass wir es suchen, nicht nur jetzt, sondern die ganzen nächsten Wochen. Herr, ich bete, dass du uns nahe kommst, gerade jetzt, auch wenn wir das Abendmahl gleich feiern. Komm und begegne du uns. Amen. Amen.